Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim ist wieder mit dabei. Hallo Tim.
Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo, ja, ich bin auch wieder mit dabei. Und Tim und ich, wir sind ganz frisch von der Messe zurück, von der European Rotors aus Amsterdam. Es waren ein paar fantastische Einblicke, die wir dort erhalten durften. Auch viele, viele Leute, die uns besucht haben. Also vielen Dank dafür schon mal von uns beiden an euch, dass ihr so zahlreich doch da unten erschienen seid. Und oder da oben, muss man eher sagen, von hier aus gesehen, je nachdem, von wo man eben guckt. Und Tim und ich wollten ein bisschen über die Messe erzählen, was wir da so erlebt haben. Und da gab es ja auch einen ganz fantastischen Gast, auf den kommen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Tim, wie sieht's in dir drin aus? Was denkst du, wie war die Messe für dich? Was hat da am meisten auf dich gewirkt? Wahrscheinlich das Gleiche wie bei mir, würde ich sagen, oder? Was da am meisten auf einen gewirkt hat?
Ja, also was am meisten auf einen gewirkt hat, ist ganz klar, das ist der Gast, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Das war schon auf mehrere Arten und Weisen beeindruckend, aber das machen wir gleich. Ansonsten, ich denke immer, wenn ich hinfahre, so, meine Güte, so groß ist die Messe gar nicht und sie geht 3 Tage. Was soll man denn in den 3 Tagen, wie soll man sich beschäftigen und so weiter und so fort. Und am Ende steht man da und denkt so, oh Gott, ich bin zu gar nichts gekommen. Also so ist irgendwie immer mein Gefühl.
Das stimmt,
man nimmt sich
das
so
ist richtig
vor und dann trifft man tausende Leute. Ja, und irgendwie hat man so ja mit jedem ein bisschen gesprochen. Und wie du gesagt hast, es waren auch viele da, die gesagt haben, Mensch, ihr habt gesagt, wir sollen euch anquatschen, kannst du mir hier und da helfen? Fand ich super, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr das getan habt. Danke, dass ich oder wir euch kennenlernen durften. Macht unwahrscheinlich Spaß, auch mal mitzubekommen, wer unsere Hörer eigentlich sind und was sie so rumtreibt. Und ich hoffe, wir konnten denjenigen, die uns angesprochen haben, ein bisschen helfen.
Ja, und unfassbar, wo die meisten Leute herkommen. Also ich hatte auch Gäste aus Österreich, hatte ich da, in den Niederlanden werden wir gehört, aus den USA, da werden wir wohl sehr stark auch gehört, ganz witzig, von Flugschülern, von deutschen Flugschülern. Also vielen, vielen Dank, ja, kann man nicht anders sagen. Und Tim, mir ging es genauso wie dir nach den 3 Tagen, weil ich gesagt habe, warte mal, da war ich nicht, da war ich nicht, da war ich nicht, da bin ich nicht hingekommen. Das war schon ein bisschen ärgerlich, aber gut, so ist es halt eben, die Messe ist dann doch sehr kurz und ich habe natürlich auch noch ein paar andere Aufgaben, aber also es war schon sehr schön, muss ich schon sagen, war schön, alle mal wiederzusehen. Ja, sollen wir direkt auf unseren Gast zu sprechen kommen, Tim? Da gibt's ja auch viel drüber zu erzählen, oder? Es liegt uns ja beiden auf dem Herzen.
Ja, komm, hau raus.
Also, wir durften Fred North treffen. Das war wirklich fantastisch. Also vielen Dank auch nochmal, Fred. Ich glaube nicht, dass er diesen Podcast hört, weil er versteht ja kein Deutsch. Aber trotzdem nochmal lieben Dank für den Besuch. Das war ganz, ganz toll. Auch danke nochmal an Frank Liemann, der diesen Besuch möglich gemacht hat von Fred North. Vielen Dank also dafür. Ja, und Fred, muss man sagen, für alle, die ihn nicht kennen, ihr könnt es gerne mal googeln, ist ein Hubschrauberpilot, der viel für Filmaufnahmen in der ganzen Welt unterwegs ist. Also sehr, sehr spektakulär, was er da an ja an Szenen dreht und wie er das so macht. Und Fred hat uns mal erzählt, wie er das so macht und dass eigentlich Hollywood nicht einen Hubschrauberpiloten sucht, sondern was ganz anderes. Aber man dann trotzdem da fliegen darf. Tim, willst du das erzählen?
Ja, also ich fand es mehr faszinierend. Ich durfte ihn halt einen Tag vorher schon kennenlernen und kurzes Gespräch und irgendwie ist es unter Hubschrauberpiloten doch gleich. Also man sieht sich und irgendwie versteht man sich. Also es war halt auch nicht, im ersten Moment habe ich auch hier mal im Podcast gesagt, boah, darf ich ihn überhaupt Fred nennen? Muss ich erstmal fragen oder nicht? Und irgendwie war es dann doch so gar keine Frage, sondern ganz selbstverständlich, dass man sich duzt. Und seine ganze Aura sagt auch nicht hier, ich bin der große Hollywood Motion Picture Helikopter Stunt Pilot, sondern mehr so, hallo, ich bin der liebe nette Onkel oder Opa mittlerweile von nebenan und komm auf mich zu und lass uns ein bisschen quatschen. Also wirklich eine ganz tolle Ausstrahlung, eine ganz offene Ausstrahlung und er bildet sich auch überhaupt gar nichts auf diese Sache ein, sondern im Gegenteil, er ist total interessiert daran, jungen Piloten seine Passion so weiterzugeben. Das hat mich am meisten fasziniert, dass er halt wirklich so ganz offen, ganz positiv und ja, einfach ein lieber netter Kerl ist, mit dem man super gut reden kann.
Mhm. Das stimmt. Aber das gleiche Gefühl hatte ich auch. Also es war wirklich, ja, wie du schon sagst, ne, diese Aura und so weiter. Er könnte da sagen, ich bin der sonst so, wer bist du denn eigentlich und so weiter. Und aber nein, überhaupt nicht. Er ist da wirklich ganz offen und man steht da im Kreis und redet einfach über diese ganz banalen Sachen, was man beim Hubschrauberfliegen so macht. Und gleichzeitig kümmert er sich eben auch noch darum, wie kann man das denn eigentlich sicherer machen. Auch wenn er solche gefährlichen Sachen fliegt, muss man wirklich sagen, bereitet er sich gut drauf vor und versucht das Ganze nämlich so sicher wie möglich zu machen. Und fährt dann nicht einfach hin und sagt, so, guten Morgen, ich komme gerade aus dem Hilton vom Frühstück, jetzt gehen wir mal eine Runde fliegen und dann machen wir hier einmal unter der Brücke durch, über den Hügel durch, an dem Hochhaus vorbei und dann stellt er die Kiste wieder irgendwo in den Garten und geht dann wieder zurück ins Hotel und sagt, Dankeschön. Genauso funktioniert es nämlich nicht.
Ja. Ja, super krass. Ne? Also ich meine, es kommt ja noch der englische Podcast, den wir mit ihm machen dürfen. Wir dürfen ihm ein paar Fragen stellen. Wir hoffen, dass wir ihm ein paar gute Fragen gestellt haben, auch in eurem Sinne. Aber so auch eine Aussage, die mir dann in Erinnerung geblieben ist, was wahrscheinlich auch so ein Klassiker ist, weil ich das öfters von ihm gehört habe an den Wochen, an den paar Tagen. Eine Sekunde Filmmaterial mit ihm, die man sieht mit Hubschraubern im Film, ist ein Monat Vorbereitung. Und das ist halt extrem, ne? Also da sieht man auch, wie intensiv er sich auf diese Szenen vorbereitet und das ist halt wirklich von der Idee, wo jemand auf ihn zukommt und sagt, hör mal, ich habe Bock auf das und das, wo er erstmal anfängt zu überlegen, ist das überhaupt machbar, mit welchem Hubschrauber ist das machbar, wo ist das überhaupt umsetzbar, weil ganz oft spielt das Skript irgendwo anders als da, wo es dann wirklich gedreht wird und ja, das ist schon sehr interessant, was er da erzählt hat. Aber so dieses Verhältnis, eine Sekunde, ein Monat, das ist schon extrem. Und da sieht man halt auch, wie viel der Aspekt Sicherheit dabei spielt. Ich meine, nicht umsonst, was hat er gesagt, 240 Filme, Actionfilme hat er schon mitgedreht. Nicht umsonst sitzt er immer noch da im Cockpit und kann fliegen und liegt nicht irgendwo mittlerweile unter der Erde, weil ihm irgendwas passiert ist. Sondern das hat auch nichts mehr mit Glück zu tun. Das hat was mit Können und vor allem Akribie in der Vorbereitung zu tun.
Das stimmt, gebe ich dir absolut recht. Also ist wirklich spannend, was er da so erzählt hat und wir hatten ihn dann auch mal gefragt, wie viele Projekte betreut er denn auch gleichzeitig, weil das Problem ist ja, wenn ich mich jetzt auf ein größeres Projekt vorbereite, dann ist ja Monate erstmal Stillstand, aber er muss mehrere Projekte gleichzeitig sozusagen handeln, die alle in der Vorbereitung sind und dann immer wieder, ne, eins kommt dann irgendwann eben zum Abschluss, da währenddessen kommt schon das nächste rein und so weiter und man braucht natürlich dafür auch eine starke Frau, die ja hinter einem steht, er ist ja verheiratet, ne, und ja, er war jetzt, bevor er zu uns zur Messe gekommen ist, war er erstmal 10 Tage in Neuseeland, dann war er ganz kurz mal für einen Tag zu Hause, dann war er 8 Tage in New York, ist von da zu European Rotors geflogen, war da 3 Tage und von dort, das könnt ihr auch in seinem Instagram-Profil nochmal sehen, jetzt ist er auf gerade auf in Honolulu, ist er jetzt gerade auf Hawaii, ja, ne, und dann darf er nochmal kurz nach Hause und das muss man natürlich auch wollen als Ehefrau, ne? Aber ich habe das Gefühl, seine Ehefrau Peggy, die steckt da voll mit drin und macht es auch mit einer Leidenschaft, ihm da den Rücken zu stärken und ihn zu unterstützen.
Ja, ja, also sie ist, wie hat er es auch so schön genannt, Woman in the Shadow, also die starke Frau im Hintergrund, die sich im Schatten von ihm hält, die aber im Endeffekt die Fäden zieht. Also man hat das auch bei ihm gemerkt, wenn irgendwas nicht so lief oder wenn er irgendwas so nicht wusste, da kam sofort der helfende Blick oder auch die Frage, Peggy, ist das die richtige Folie in meinem Vortrag oder wo muss ich jetzt hin oder habe ich da Zeit? Also das hat man ganz klar gemerkt, dass er ist so der kreative Kopf eigentlich, der frei sein muss, der das machen muss, was er gerade will oder wo er Bock drauf hat. Und sie hält im Hintergrund so ein bisschen alles zusammen und steuert ihn dann so ein bisschen und lenkt ihn so ein bisschen. Das funktioniert super zwischen den beiden und man merkt auch die Energie zwischen den beiden, finde ich. Und das ist echt sehr cool. Und das Krasse finde ich halt, weißt du, er ist Stuntpilot, kann sich nicht selbst organisieren und sie organisiert ihn mit seinen 1000 Terminen weltweit, wie du gerade gesagt hast, von Neuseeland über LA, nach New York, nach LA, nach Amsterdam, nach Honolulu und wo es dann auch immer weitergeht. Und nebenbei hat sie halt selber noch eine Agentur. Von daher hat sie 2 Jobs und eher so gerade mal einen, den er nicht mal komplett selber ausfüllen kann, böse gesagt. Also da sieht man schon, wenn man was ordentlich organisieren will, braucht man noch eine starke Frau an seiner Seite und das ist sie definitiv. Auch eine sehr, sehr nette, aber ich glaube, mit der möchte man auch keinen Streit haben.
Das stimmt, ja, also das stimmt. Peggy ist wirklich eine ganz, ganz liebe. Aber ich glaube, er hat ja auch, ich habe ihn gar nicht gefragt, aber ich glaube, er hat ja auch ein Riesenteam hinter sich stehen, wo nochmal was mit ihm natürlich die ganzen Stunts alle übt vorher, ne, wo er erzählt hatte, wir brauchen da 8 Stuntmänner und 8 Autos und er fliegt da irgendwie ganz knapp mit dem Hubschrauber überall dran vorbei. Also er hat ja schon seine Leute oder eben auch je nachdem, wo er den Hubschrauber eben her braucht, wo die nächste Szene gedreht werden soll, dass er darüber dann eben Kontakte nach Europa hat oder wohin auch immer, in welches Land, mit Partnern, mit denen er gerne zusammenarbeitet und die sich dann auch darum kümmern. Also das ist eigentlich keine One-Man-Show, kann man eigentlich sagen. Ne? Das ist ja schon ein Riesenrad, was er da dreht, um diese Szenen zu erstellen.
Ja, wenn man sich auch überlegt, wie lange er dieses Rad auch schon dreht. Ne? Also er ist halt, damals hat er auch erzählt, mit seiner Frau alleine dahingegangen, mit der Idee, das zu tun, nachdem er halt so ein bisschen Rallyes geflogen ist und ein bisschen über Wüsten, über Dschungel geflogen ist, hat er sich gedacht, Mensch, eigentlich könnte ich das in Filmen. Und ist dann irgendwann vor über 20 Jahren nach L.A. gegangen, in dieses Business rein. Und das hat sich so entwickelt, dass er mittlerweile zwei komplette Teams hat. Ne? Eins da auch für den amerikanischen Markt und Neuseeland, Australien decken die ab, Kanada. Und das andere halt Europa, Afrika und der nähere asiatische Bereich. Wenn da irgendwas ist, da hat er also zwei große Teams, die da weltweit agieren und er im Prinzip dann nur noch kommen muss, in Anführungsstrichen, wenn es ernst wird. Aber wenn es ernst wird, ist auch, glaube ich, so locker zwei Wochen, bevor der erste Hubschrauberflug überhaupt stattfindet. Also von daher kommt er nicht einfach an und setzt sich irgendwo rein, es geht los, sondern er ist auch in der Entwicklung dabei. Aber was Location Finding und dann die Vorbereitung vor Ort angeht, da, das überlässt er dann schon seinen Teams, weil da hat er dann einfach gar keine Zeit mehr zu. Und naja, ich meine, er ist jetzt auch über 60, ne? Er muss es auch nicht mehr. Er kann sich auch mal langsam zur Ruhe setzen.
Ich habe ihn nicht nach seinem Alter gefragt. Hast du ihn nach seinem Alter gefragt?
Natürlich, man fragt niemanden nach seinem Alter, aber
du hast ihn gefragt, wie alt wird er nächstes Jahr?
Genau, ich habe gefragt, wie alt wirst du nächstes Jahr? Nein, aber er ist 62, 63. Er ist 1961 geboren in Tunesien und von daher, wenn man richtig rechnet, müsste er jetzt 63 sein, ja.
Okay, das sieht man eben nicht an, ja. Ja gut, dann ist ja auch, ich meine, ich weiß gar nicht, wie es in den USA oder generell ist mit, ja, wobei, das ist ja alles wieder Luftarbeit. Wenn ich jetzt nach EASA gehe, ist das ja alles Luftarbeit. Keine kommerziellen Flüge, da darf es ja auch weit über die 60 hinaus, ja.
Ich glaube auch, wenn da Fred North anruft oder wenn da, weiß ich nicht, irgendein Roland Emmerich sagt, du musst hier fliegen. Das ist ja dann auch die Frage, vielleicht ist es ja auch gesperrter Luftraum. Also so wie in Deutschland, weißt du, nicht öffentlicher Straßenverkehr, da darfst du machen, was du willst. Da
gehen die Regeln. Genau. Ganz genau, Sperrgebiete. Ja, interessant. Also wäre ich gerne mal dabei, ehrlich gesagt. Aber naja, gucken wir mal, wo er mal wieder demnächst unterwegs ist. Ja, ich will ja gar nicht zu viel verraten, was wir in einem englischen Podcast eigentlich alles gefragt haben, weil sonst haben wir es ja gleich hier schon alles erzählt.
Ja, aber dann haben wir es erzählt und nicht Fred. Und dann, also ich kann sie jedem nur empfehlen, wenn der Podcast rauskommt, reinzuhören, weil er hat eine sehr angenehme Stimme auch und man hört in seiner Stimme auch seine Begeisterung und seine Freundlichkeit und seinen französischen Akzent. Also das hat mich dann auch ein bisschen beruhigt, dass wir da nicht so einen Texas-Style amerikanischen Akzent hatten, sondern so ein bisschen französischen Akzent, den man aber ganz gut verstanden hat, muss ich sagen.
Ja, ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass die zwei absichtlich in die Geheimsprache Französisch gewechselt haben, weil es dann nämlich gar oder kaum noch jemand verstanden hat aus der Runde, die dann dabei standen. Ich gedacht habe, ne, wenn die Englisch sprechen, versteht es jeder. Aber in dem Moment, wo sie ins Französische wechseln, wird es natürlich schon für viele schwieriger, da noch irgendwas zu verstehen. Ich kam da mit meinem Schulfranzösisch definitiv nicht mehr hinterher.
Nee, aber eine Sache müssen wir unbedingt noch sagen, die können wir jetzt auch schon sagen, dass der Fred auf der Messe sein neues Programm gelauncht hat. Er möchte sich engagieren, auch jungen Piloten Mentoren an die Seite zu geben. Und ja, jetzt schlag mich tot, wie es richtig heißt. Es heißt Fred North Safety Mentorship Programm, glaube ich. Zumindest die einzelnen Dinger stimmen alle, die Reihenfolge vielleicht nicht. Aber das ist es. Wenn ihr das mal googelt, dann werdet ihr das herausfinden. Und da kann man sich sowohl als Mentee, also auch als jemand, der einen Mentor sucht, registrieren, aber auch als Mentor, was ich jedem halbwegs erfahrenen Piloten auch ans Herz lege. Und da versucht er einfach, Leute zueinander zu matchen, die im Idealfall die gleiche Sprache sprechen, aber auch auf jeden Fall sich im gleichen Bereich bewegen. Also ich sag mal, ich bin jetzt dann Mentor für Polizeiflugbetrieb. Und wenn wir hier junge Polizeipiloten haben, die wissen wollen, wie sie sich am besten entwickeln und was sie am besten tun sollen, um besserer Pilot zu werden, könnten sich dort als Mentee melden und würden dann wahrscheinlich irgendwie mit mir verbunden werden. Und wir gucken dann zusammen, wie wir einen noch besseren aus schon sehr guten Polizeipiloten machen.
Schön hast du das gesagt, ganz genau, richtig. Und Tim kann das ja gut erklären. Ganz genau. Also dem Fred liegt auch sehr viel an diesem Programm, weil er eben genau diese Philosophie von, was wir ja auch immer versuchen hier zu leben, immer diese Philosophie von Fehlern auch weiterzugeben. Es müssen nicht alle immer den gleichen Fehler machen, sondern es reicht, wenn ihn einer macht und dann erzählt, du, mir ist da mal was Doofes passiert, aber ich habe viel draus gelernt. Und ja, auch Hilfestellung, weil wie ich auch und Tim wahrscheinlich auch so oft angeschrieben werde und sagt, hey, Danke für diese Info, die habe ich nirgendwo gefunden, die steht einfach nirgendwo und der Weg zum Hubschrauberpiloten, der ist nun mal einfach nicht so einfach, aber genau das macht das Leben ja so spannend und das möchte er unterstützen mit seinem Programm und ja, ist eine tolle Idee. Kann man auch, wie gesagt, wie der Tim schon gesagt hat, wenn man es googelt, eine Website zu finden und da steht dann alles drauf, aber in Englisch.
Ja, wie gesagt, in Englisch steht es drauf, aber man kann sich mit sein oder man soll sich sogar mit seiner Muttersprache dort registrieren, weil er sagt, er möchte auch möglichst Muttersprachler zusammenbringen, um diese erste Barriere schon zu nehmen. Dass man halt auch mit jemandem spricht, mit dem man frei sprechen kann und sich nicht noch irgendwie vielleicht nicht traut, weil man dann mit ihm Englisch sprechen muss und sich nicht so sicher fühlt. Ich hoffe, das funktioniert. Das funktioniert aber nur, wenn sich wirklich super viele darauf melden, sowohl als Menti als auch als Mentor, dass man da auch einen vernünftigen Pool hat, dass man die richtigen Leute auch zusammenbringen kann. Und was wir noch nicht gesagt haben, er möchte das halt wirklich als persönlichen Kontakt haben. Er möchte das nur wie so eine Kontaktplattform, also so Tinder für Piloten und danach sollen die sich aber im wirklichen Leben treffen und sich gegenseitig befruchten, um bei Tinder zu bleiben. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ja, keine Ahnung, ich habe es nie benutzt, aber von daher, es ist eine gute Plattform, um sich gegenseitig kennenzulernen und sich gegenseitig dann zu vernetzen und dann vielleicht auch wirklich so eine Art großen Bruder oder große Schwester an die Hand zu kriegen, die einem dann so ein bisschen in der Szene helfen und zeigen, wo es lang gehen kann und wie man die richtigen Schritte macht. Also bewerbt euch, nee, nicht bewerbt euch, sondern tragt euch ein und werdet Teil davon. Es wird uns und vor allem Fred freuen.
Ja, vor allen Dingen die jungen Piloten, ne? Die oder jetzt angehenden Piloten, das ist ja, da könnt ihr euch eine ganze Menge an Informationen abgreifen. Ja, was haben wir noch gesehen, Tim? Wir haben noch gesehen, wir waren bei den Leading Helicopter Academies, waren wir unterwegs. Das ist ein Zusammenschluss aus vielen Flugschulen von Europa. Und das Interessante an diesem Netzwerk ist auch, dass sich die Flugschulen hier untereinander austauschen und sich gegenseitig so ein bisschen helfen, gerade was Neuerungen an EASA angeht oder auch flugschulentechnisch angeht. Irgendwie hier, ich brauche mal einen Hubschrauber oder ich brauche mal einen Fluglehrer und so weiter. Das war auch schön, dass man da viele wieder getroffen hat, wieder gesehen hat und so weiter. Dieses Jahr durfte ich auch zum ersten Mal meinen Chef zu so einer Veranstaltung mitnehmen, der war endlich auch mal da. Tim war auch mit dabei. Da waren wir da abends mal essen und da finde ich es, da ist es immer wieder schön, einfach mal mit anderen Flugschulen aus Europa zu sprechen, wie die manches machen, wie das bei denen funktioniert. Und da gibt's ja die dollsten Geschichten mittlerweile, wie halt die lokalen Behörden vieles auslegen. Ja, das sind irre Unterschiede, wo ich mir immer denke, sag, die gibt's woanders auch, die Probleme oder andere Probleme, ja.
Probleme gibt's immer, es ist echt verrückt. Aber ich fand's auch nett, bei der Leading Helicopter Academy, wie du sagst, ein Zusammenschluss, wo wir erwähnen sie ja auch immer wieder, Heli NRW auch dazu gehört, die dann dabei sind oder aus anderen europäischen Ländern selbstverständlich, Tschechien, Österreich, Italien, Deutschland vertreten, die Niederlande vertreten und ich weiß nicht genau, wie es ist, das kennst du dann besser, aber es gibt ja auch viele Flugschüler, die zum Beispiel erstmal ihren PPL machen und dann eine Stunden-Sammelphase brauchen, um dann ihren CPL aufzusatteln. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch einfacher fällt, wenn man in so einem Zusammenschluss von Flugschulen ist, wo man vielleicht ein besseres Netzwerk hat, dass die einem bessere Tipps geben können, wie man die Stunden zusammenkriegt oder vielleicht, dass es da auch Programme gibt, wie man diese Stunden zusammenkriegt.
Ja, das stimmt. Das war ein Grund damit, warum sich auch die Schulen teilweise zusammengefunden haben, weil eben in dieser Stundensammelphase man dann theoretisch auch Schüler tauschen kann. Man kann sagen, hey, du wolltest doch schon immer mal in den Niederlanden irgendwie fliegen, da oben am Wasser oder runter in den Bergen und so weiter. Und da könnte man sich natürlich dann austauschen und sagen, wir haben hier eine Partnerschule, geh doch mal darüber. Und genauso umgekehrt, hey, ihr wollt doch schon immer mal im flachen Deutschland fliegen, in der Mitte davon. Super spannend. Ja, also so könnte man dann Schüler austauschen und innerhalb von Europa ist ein bisschen was erleben. Ne? Oder Portugal irgendwie runter an die Westküste oder nach Spanien, Italien, Frankreich, wer halt auch alles mitmacht. Das macht die Tauscherei dann ein bisschen einfacher, weil man die Leute kennt und weiß, hey, die machen einen guten Job, die Jungs da unten und oder da drüben oder da oben oder wo auch immer. Und kennt dann auch gleich die persönlichen Ansprechpartner mit. Ja, das ist schon schön, muss ich echt sagen. Es sind auch wirklich, es ist ein Haufen netter Leute, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr schön. Macht viel Spaß. Und da müssen wir der Marketta nochmal lieben Dank sagen, dafür, dass sie diesen Haufen von Leuten zusammenfasst, das alles organisiert bekommt, sich da so viel Mühe mitmacht. Ja, sehr, sehr toll.
Ja, vielleicht hört sie ja sogar unseren Podcast. Also ich glaube, Deutsch versteht sie mittlerweile sehr gut, aber sie traut es sich nicht zu sprechen. Das macht sie echt immer vorbildlich. Ja. Und ich bin gespannt, sie ist auch selber dabei, ihren Schein zu machen. Bin ich gespannt. Wahrscheinlich können wir bei der nächsten Rotas schon dicke gratulieren.
Mhm. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, wie weit sie ist. Ich habe sie diesmal nicht gefragt. Deswegen keine Ahnung, wann sie fertig sein wird. Jetzt kommt ja eh die Winterzeit. Ich weiß gar nicht, wie die in Holland ist.
Ja, die dürfen ja eh nicht so hoch fliegen. Von daher, das passt schon.
Die dürfen vor allen Dingen nachts nicht WFA fliegen.
Ja.
Das ist ein bisschen schade. Ja, das ist wirklich schade. Aber gut, so ist es eben. Das ist in der, da bin ich ganz froh, dass wir noch eins der wenigen Länder sind, wo man nachts WFA fliegen darf im zivilen Bereich, ja.
Ja, aber das, ja gut, das machen wir offiziell, aber eigentlich ja auch nicht, ne? Mit NVG, weiß ich nicht. Ist das eigentlich, bei uns ist es ja nicht wirklich geregelt. Ist es in anderen Ländern eigentlich geregelt?
Ja, du hast europäische Länder, die verbieten dir nachts WFA zu fliegen, ja.
Ach so, ja, das, ja, ja, klar. Aber ich meine jetzt, ja, ja. Bei uns ist es ja, wenn wir mit den NVGs unterwegs sind, gilt es ja als, trotzdem als ganz normale WFA-Nachtflug.
Richtig.
Rein rechtlich.
Ja, ja.
Gibt es da andere Länder, die das anders handhaben, die sagen, du darfst nicht WFA nachts fliegen, aber aided, also mit NVG oder so, geht das?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube maximal, ich glaube, das ist dann wirklich, du musst IA fliegen.
Okay.
Nachts, du darfst nachts nicht WFA fliegen, du darfst wirklich nur IA fliegen, also da zählt es auch nicht. Wobei ich da jetzt nicht irgendwie mit Polizei und Rettungsdienst da tief drin bin in dem Thema, da müsste ich mich gesondert nochmal schlau machen. Aber bei uns könntest du ja auch einfach einen Hubschrauber chartern als Schüler, also nee, falsch, du hast ja dann schon mindestens einen PPL als Schüler, nicht? Ja, als PPL-Pilot mindestens einen Hubschrauber chartern und wenn du eine Nachtfluggenehmigung oder Berechtigung eher gesagt hast, dann darfst du ja hier auch schon rumfliegen. Ja, siehst du mal, also von daher, ich hoffe, dass das noch ein Weilchen so bleibt, weil
apropos IA, ich hatte jetzt, als ich von der Messe zurückgekommen bin, am Freitag, im Briefkasten Post vom Luftfahrtbundesamt. Ich habe jetzt eine Lizenz mit IA-Eintrag für die 145. Nicht
schlecht, siehst du mal. Wie lange hat das jetzt gedauert bei dir?
Es hat jetzt wieder einen Monat gedauert und ich habe noch mal genau nachgeguckt. Die haben das wirklich ruckzuck bearbeitet und es war wieder 3,5 Wochen irgendwo auf dem Postweg, wie auch immer.
Na immerhin, guck mal, mein Tri ist nach 6 Monaten immer noch nicht da.
Ja, der ist wahrscheinlich dafür aber auch noch nicht bearbeitet.
Doch, ich habe nämlich schon mal eine Antwort bekommen.
Ah, okay.
Dass sie noch überlegen, ob sie mir den geben oder nicht geben. Naja, gucken wir mal, wie das Thema weitergeht. So, ja, also schön. Siehst du, Tim ist jetzt gerateter IA-Pilot. Menschenskinder, herzlichen Glückwunsch. Dann nutzt die Zeit und flieg auch mal ein bisschen IA.
Ja, habe ich dringend vor, diese Woche auf jeden Fall noch. Ich bin gespannt. Also diese Woche, wir nehmen das gerade am Montag auf. Donnerstag kommt es raus. Dann habe ich vielleicht schon meinen nächsten IA-Flug gemacht. Ich gucke mal, wie es passt. Morgen habe ich erstmal Bewerbertage bei uns am Dienstag in Hagen an der Hochschule mit, glaube ich, 30 Interessenten, die sich überlegen, ob sie sich als Hubschrauberpilot bei uns bewerben. Da sagen wir denen erstmal, was wir überhaupt den ganzen Bewerbern abverlangen. Bin ich mal gespannt, wie viel von den 30 dann übrig bleiben.
Das ist gut, das machen wir auch. Wann war das jetzt, Entschuldigung, am Samstag?
Nee, ich habe jetzt wirklich morgen am 12.11., heute ist der 11.11., nehmen wir auf und am Donnerstag kommt unser Podcast raus. Ich habe schon gehört, ihr habt es am Samstag, ne?
Wir haben es am Samstag, genau. Bitte keine Bewerbung mehr für Samstag. Ich habe schon Ärger bekommen, dass ich Werbung dafür gemacht habe. Wir haben viel zu viel, wir platzen aus allen Nähten. Ich wusste nicht, dass wir schon so viele Zusagen hatten. Deswegen, wenn, dann haben wir nächstes Jahr im Februar den nächsten Termin. Da hätten wir dann noch Plätze frei für ein Informationsgespräch, aber ich darf für diesen Termin, für den kommenden am Samstag keine Werbung mehr machen, weil wir einfach schon völlig voll bis oben unter die Unterkante sind.
Ah, dann ist gut, dass wir nicht gesagt haben, dass das jetzt am Samstag ist.
Ja, genau, richtig. Es geht eh nur mit Voranmeldung, also von daher funktioniert es nicht, weil wir sonst keine Plätze mehr haben, dann müssen die Leute draußen vorm Gebäude stehen bleiben, weil irgendwann sprengt sonst auch unsere Kapazitäten von der Räumlichkeit her.
Okay, ja gut. Dann da machst du dann nichts. Wie gesagt, bei uns können eh nur die Polizeibeamten, die sich vorher auch schon angemeldet haben. Wir haben insgesamt 6 Veranstaltungen, wo wir jeweils 30 Leute zulassen. Und die sind auch komplett ausgebucht. Also bei uns muss sich auch keiner mehr melden. Das geht leider auch nicht mehr. Aber ja, ist immer wichtig, dass man den Leuten auch sagt, was auf sie zukommt. So Thema Transparenz finde ich immer sehr wichtig, dass da nicht irgendwelche Leute einfach so ins offene Messer, ist es ja nicht, aber so ähnlich laufen.
Das ist genau das, was wir auch machen, den Leuten wirklich ehrlich sagen, was kann passieren, was kann schiefgehen und so weiter, was sind die Stolpersteine und alle denken, oh Gott, soll ich das wirklich machen? Aber es ist nun mal die Wahrheit, was man da erzählt. Und das, finde ich, ist auch wirklich ehrlich. Oder zum Beispiel, viele machen sich ja Hoffnungen, dass man in irgendeiner Flugschule die Ausbildung macht und dann danach direkt übernommen wird. Aber es war die letzten 20 Jahre ganz normal, dass man dann nicht automatisch übernommen wird. Und trotzdem haben ganz viele einen Pilotenjob bekommen. Also deswegen muss man sagen, ne, wie sah die Realität aus? Wie sieht sie jetzt aus? Und wie wird sie vielleicht aussehen? Deswegen, ich finde das immer so wichtig, transparent zu sein, weil Gott, was habe ich viele Eltern bei mir sitzen gehabt, die von irgendwelchen Flugschulen Luftschlösser versprochen bekommen haben und dann das Kind irgendwie immer noch keinen Job hatte, 2 Jahre später, wo ich gesagt habe, ja, das liegt an folgendem Problem.
Da kommen die Eltern vorbei?
Ja, da kommen die Eltern vorbei. Also die suchen sich dann einfach Hilfe. Die suchen sich dann, die okay. kriegen dann irgendwie mit, das Kind folgt irgendwie jemanden, der so aussieht wie ich und so heißt wie ich. Und dann melden die sich dann bei mir und sagen, hier, können wir mal ein Gespräch machen, wir haben folgendes Thema und so weiter. Dann sage ich, ja, genau, da und da habe ich Zeit und dann setzt man sich mal zusammen und dann höre ich mir mal die Geschichte an und sage, ja, das ist nicht so ganz richtig gewesen und das war nicht so ganz richtig, wie es die Flugschule leider erzählt hat und so können wir jetzt weitermachen und probieren, den neuen Weg zu gehen. Das okay. ist schon, weil die sich natürlich Sorgen machen um die Kinder, weil entweder das Kind einen Kredit aufgenommen hat oder die Eltern das Kind finanziell unterstützen und
Ja, kann ich auf eine Art und Weise kann ich das verstehen. Auf der anderen Art und Weise finde ich es ein bisschen befremdlich, weil ich glaube, es gibt nur wenige Berufe, die so viel Eigenverantwortung bedürfen wie Pilot. Also wenn man überlegt, was man später an Verantwortung hat und dann kommen die Eltern vorbei und fragen, warum er noch keinen Job hat, dann würde ich so sagen, ja, deswegen, weil sie hier sitzen und nicht ihr Sohn oder ihre Tochter. Naja, gut, aber da wollen wir hier nicht irgendwie, vielleicht suchen ja auch nur besorgte Eltern eine Lösung, das kann ja auch sein.
Es ist wirklich genauso, es ist dann mehr so nach dem Motto, da wurde dem angehenden Piloten versprochen, wenn er seine Ausbildung fertig hat, dann reißen sich die Unternehmen um ihn und dann soll er am besten, wenn es nicht funktioniert, noch einen Fluglehrer obendrauf machen und dann reißen sich erst recht alle um ihn und der muss gar nichts machen, er muss nur abwarten, aber das so ganz ist es ja nicht so richtig. Man muss schon Eigeninitiative eben, ne? Die muss man halt haben. Man muss sich bewerben, man muss hingehen und zu den Unternehmen und sagen, hier, hallo, da bin ich. Weil sonst kennen die den Namen ja auch nicht und wissen nicht, wo sie suchen sollen. Apropos suchen, wir suchen einen Fluglehrer übrigens. Einen jungen Fluglehrer. Kann auch ein alter Fluglehrer sein.
Okay, aber ich bin raus.
Wir zwei sind raus, Tim. Nein, wir suchen wirklich einen jungen Fluglehrer, am besten idealerweise, den wir bei uns in der Flugschule einstellen können. Vollgas zum Schulen, ausschließlich Schulen. Es geht nicht darum, Rettung zu fliegen, sondern es geht erstmal darum, Schulen. Wir brauchen Fluglehrer auf jeden Fall. Also wenn uns ein Fluglehrer zuhört, gerne bewerben. Das freuen wir uns drüber. Die sind nämlich auch sehr rar mittlerweile. Das ist unfassbar, aber ist so.
Auf der 44 wahrscheinlich, ne? Und der 22.
Richtig, ja. Auf der 44 und auf der 22, da brauchen wir einen Fluglehrer zur Unterstützung. Weil wir einfach so viele Flugschüler haben und Personal. Gutes Personal ist immer rar.
Das stimmt. Aber ja, in der Wetterau in Reichelsheim, wen es interessiert.
Richtig, ganz genau. Danke, Tim. Bei der Heliflight JLR GmbH, so rum ist es, am Flugplatz in Reichelsheim in der Wetterau. Und es geht um eine Festanstellung. Sicherlich geht es dann irgendwie, wenn es ein junger Fluglehrer ist, irgendwann mal weiter in die Rettung. Aber jetzt geht es erstmal nur darum, Schulen. Und wir haben genug Schulungsstunden, da kann man fliegen, bis einem der Popo wegfliegt und wund ist und was weiß ich. Also um Flugstunden muss man sich keine Sorgen machen, um die zu sammeln.
Weißt du, womit ich noch werben würde? Weil ich habe bei uns so Ausschreibungen mitgekriegt, womit so freie Parkplätze geworben wurde, wo ich gedacht habe, oha, wenn man schon so weit runtergeht, dann tut's schon weh. Aber wo ihr wirklich mit werben könnt, ist euer Bordrestaurant. Also ja. Das ist wirklich, ich habe es ja nie so geglaubt, bis ich es einmal erleben durfte. Es ist wirklich unfassbar lecker, was der da zaubert. Also da freue ich mich jetzt schon, dass wenn ich das nächste Mal wieder in Reichelsheim bin, da werde ich nämlich darauf achten, dass ich nicht komme, wenn die geschlossen ist.
Ja, wir haben jetzt längere Öffnungszeiten, weil wir haben ja mittlerweile wieder Unterstützung sowohl in der Küche als auch eben beim Servicepersonal gefunden. Das braucht man einfach. Das heißt, an den meisten Tagen haben wir jetzt, nicht an allen Tagen, aber an den meisten Tagen bis 21 Uhr wieder offen. Das heißt, Tim, du kannst nach deinem nächsten Gießendienst noch nach Reichelsheim fahren, dort lecker essen, dich mit einem dicken Gänsebauch dann wieder zurücklegen in die Station. Und dann geht's am nächsten Tag, kannst du es wieder alles wegfliegen. Ja, das muss man wirklich sagen. Also unser Restaurant Bordküche mit Lars, Caro und allen, die da so mit drin und dran hängen, Sehr, sehr lecker. Auch dieser Gänsebaukasten, den die jetzt zu Weihnachten machen, wir hatten ihn ja letztes Jahr, Entschuldigung, ich muss kurz Werbung machen, wir hatten ihn ja letztes Jahr an der Station in Mittelhessen. Ich hatte ja 3 Tage über Weihnachten Dienst, 3 Tage Gänsebaukasten. So, so lecker. Und das kann sogar ich kochen. Ja. Brauchen wir nämlich nur warm machen. Das ist der Trick. Ist alles schon fertig. Perfekt. Noch warm machen. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Naja, so viel dazu.
So, jetzt sind wir aber aus Amsterdam schon wieder in Reichelsheim gewesen. Da wollten wir ja eigentlich gar nicht hin.
Siehst du mal. Wir wollten ja eigentlich bei der Messe bleiben. Und ja. Tim, was hat dir noch gefallen?
Na, mir gefallen eigentlich immer die gleichen Sachen. Ne? Ich muss sagen, ich fand es diesmal auch sehr interessant wieder bei Loft. Das sind die, die den VR-Simulator stellen. Die waren jetzt mit 2 VR-Simulatoren vor Ort, beide H125. Und haben Leuten dort die Möglichkeit gegeben, das mal auszuprobieren. Aber was sie auch hatten, was für mich halt mega interessant war, das war ein Mockup von dem H145-Simulator, den sie in Kürze vorstellen werden, der jetzt mittlerweile auch schon in Zürich im Headquarter fliegbar ist. Und alleine das Mockup sah schon sehr gut aus. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Da würde ich echt gerne mal runter und den mal fliegen, muss ich sagen.
Das ist richtig, ja, das stimmt. Also ich bin auch mal sehr gespannt, weil sie möchten ja den nicht nur ne, für Single-Pilot machen, sondern für Multi-Pilot-Operation und dann noch mit MCC und allem drum und dran. Also ich bin wirklich mal gespannt, wohin das geht, weil diese VR-Simulatoren natürlich schon krass sind, kann man nicht anders sagen. Ja, es bleibt zwar ein VR-Simulator, aber Simulator so rum, aber trotzdem diese Bewegungen, wie real das ist, auch wenn du durch diese Brille guckst, haben wir ja schon mal einen Podcast zu gemacht, ja. Das ist schon wirklich Wahnsinn.
Absolut, also das war wieder sehr interessant und da werden wir vielleicht auch nochmal den Gründer, den CEO bei uns im Podcast begrüßen dürfen, weil der hat Visionen mit denen der da um sich geworfen hat, die sind interessant, was so die Zukunft bietet im Simulator-Training, wenn man es halt mit VR-Brillen macht, was man da noch alles aufsatteln kann, das ist schon ziemlich cool und da kann man sehr gezielt trainieren. Aber da werden wir nochmal einen gesonderten Podcast zu machen. Ja, und ansonsten, wir haben Helme ausprobiert.
Richtig, das war jetzt auch mein nächster Punkt, auf den ich zu sprechen komme. Genau, wir haben den neuen GeForce-Helm haben wir mal ausprobiert. Die hat natürlich jetzt nur nicht alle Größen mit dabei, weil man muss das immer schön polstern. Es gibt so eine Helmschale, so muss man sich das vorstellen. In dem Fall eine große Helmschale, wo das drin ist und durch Polster polstert man den so aus, dass er genau passend ist. Das haben wir natürlich jetzt nicht an der Messe perfekt hinbekommen, weil es eben nur die Messe ist und die natürlich nur ein paar Helme mit dabei hatten und nicht, um das irgendwie perfekt zu machen. Aber Tim hat halt mal anprobiert, ich habe ihn mal anprobiert. Ich fand ihn extrem bequem, muss ich ehrlich sagen, um nicht schon wieder Werbung zu machen, aber ich fand ihn wirklich super bequem. Kann man nicht anders sagen. Also sehr, sehr spannend. Und ich bleibe mal mit dem Hersteller in Kontakt, würde ich sagen. Weil mich interessiert das Thema sehr und ich hätte gerne davon einen. Und gucken wir mal. Mal schauen.
Ja. Ja, es ist, ich habe ja auch immer gesagt, ich war ja Fan von diesen Schweizer Helmen, von den LD-Helmen, aber da hat man jetzt leider auch viel Schlechtes gehört über den Service, wenn man mal Probleme mit dem Helm hatte. Und das soll bei denen jetzt, die den GeForce-Helm anbieten, ganz, ganz anders sein. Und Andreas hat es gesagt, wir hatten den beide auf. Ich habe dann auch mal ein paar Fragen gestellt, was man da so dran machen kann, wie das alles aussieht. Und es wurde ein bisschen drüber gesprochen. Und so wie das aussieht, sieht das mit dem Service viel, viel besser aus. Und die sind wohl sehr daran interessiert, dass gerade halt der Pilot zufrieden ist mit dem, was er da bekommt und dass da schnell Lösungen angeboten werden. Und da bin ich mal gespannt. Also wir suchen ja auch irgendwann jetzt mal einen neuen Helm bei uns in der Fliegerstaffel, weil unsere jetzt relativ alt sind und ein neuer Helm ansteht. Und ich denke, die werde ich einfach mal mit in den Bewerberpool quasi reinschmeißen, die wir uns mal angucken sollten, die in Frage kommen.
Du brauchst ja auch was, also jetzt gehen wir mal von Envis weg, was du für den Helm brauchst und so weiter und Schnickschnack Visiere, sondern du brauchst ja auch noch was oder ihr braucht es als Crew, was ganz Besonderes, was an diesem Helm wichtig ist und ich finde, das sieht immer aus, als möchte man eine Bank überfallen, Tim. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was braucht ihr da für ein Anbauteil und wofür ist das gut?
Genau, gerade unsere Systemoperatoren brauchen ein sogenanntes Face Shield. Das ist dazu da, dass man das Mikrofon schützt vor äußeren Einflüssen. Also man muss sich das vorstellen, unser Operator zum Beispiel bei Winden Operation oder Bambi Bucket Operation steht draußen auf der Kufe und steht voll im Fahrtwind. Das heißt, das Mikro macht die ganze Zeit auf. Die Impedanz kann das natürlich nicht rausregeln, weil es einfach nur durch die Windgeräusche Lärm feststellt und aufmacht. Und dadurch hat man die ganze Zeit diesen Lärm von dem Wind. Und das nervt unfassbar. Und
ja, die Kommunikation. Und
man schreit sich über die Mikros. Oh, man schreit sich über die Mikros eigentlich nur noch an. Also es ist eigentlich ein dauerhaftes Streitgespräch, könnte man denken. Und durch diese Face Shields, die davor gemacht werden, sieht man so ein bisschen aus wie ein Stormtrooper, wenn man das Visier noch runter macht. Aber es führt halt dazu, dass man keine störenden Windgeräusche mehr hat. Und es gibt einige Helmhersteller, wie zum Beispiel der von diesem GeForce-Helm, die das direkt für den Helm optimiert mit anbieten. Und das sind die Dinger, die dann auch in der Regel funktionieren, weil andere Anbieter haben das halt nicht im Programm. Und dann gibt es irgendwelche Subanbieter, die sich darauf spezialisiert haben, in Anführungsstrichen, da was für herzustellen. Und das funktioniert meistens nicht.
So suboptimal funktioniert das dann eher beim Subanbieter. Ja.
Ja.
Ja. Richtig, ja. Genau, das Face Shield. Also man sieht damit wirklich böse und gefährlich aus, aber wie gesagt, fürs Mikro ist es wirklich Gold wert, weil wie der Tim schon sagt, wenn die ganze Zeit so dieses Geräusch, man hat es durchgehend auf den Ohren, man kann sich dann auch nur noch schlechter konzentrieren, dann muss der andere laut sprechen, damit er über dieses Geräusch drüber kommt. Das kennt man auch von Fotoflügen und Filmflügen und allen möglichen Flügen, die man so machen kann, wo dann irgendeiner in der Nähe von einem Fenster oder einer offenen Tür oder einer Schiebetür sitzt, wo halt einfach immer die ganze Zeit Wind am Mikro vorbeizieht und das, ja, die Maschine das einfach nicht mehr rausregeln kann. Dafür ist es wirklich wunderbar. Brauche ich jetzt nicht vorne als Pilot, jedenfalls nicht, wenn ich alle Türen drin habe, aber eben für die, die am Fenster oder an der Schiebetür sitzen oder stehen, ist das natürlich Gold wert, ja. Was ich sehr interessant fand, ich habe ja diesen LED-Helm, ich habe den nie getragen, viele Kollegen von mir haben den, und die waren damit nicht so ganz happy, weil nämlich von der Stirn praktisch bis zu dem Moment, wo dieser NVG-Mount ist, also praktisch die Halterung für das Nachtsichtgerät, ist es bei einem LED-Helm sehr, 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 sehr viel Spiel, wollte ich nicht sagen, aber da geht eine Menge Weg drauf. Also es ist eine Menge, ja, da geht eine Menge Weg drauf. Es ist zwischen Stirn und der Halterung ist eine Menge Platz. Das heißt, wenn man diese Nachtsichtgeräte dann runterklappt, ist dann zwischen dem Auge und dem Nachtsichtgerät ist sehr, sehr viel Platz. Im Idealfall, also so ist es bei mir jedenfalls, habe ich so zwei Finger so dazwischen, 2 Zentimeter, weil ich muss ja, wenn ich die Nachtsichtgeräte aufhabe, irgendwie noch unten drunter durchgucken und dann sehen, was in meinem Cockpit so passiert. Ich habe neulich übrigens ein Nachtflugvideo gepostet, wo mich ein Kollege gefilmt hat. Da sieht man das auch ganz schön. Ich gucke so ein bisschen leicht nach oben, aber mit den Augen eigentlich eher so nach unten, weil ich da so unter der Brille durchgeguckt habe. Deswegen sieht es immer aus, als gucke ich in den Himmel, aber in Wirklichkeit gucke ich nach vorne. Und bei diesem LD-Helm war das wohl wirklich viel, viel zu viel Spiel. Und daraufhin hat der GeForce-Helm, die haben darauf reagiert und haben das wirklich so nah, wie es geht, irgendwie an die Stirn gemacht, dass man wirklich möglichst wenig Platz hat. Ne? Bei einem Fernglas ist man ja ganz dran, so mit dem Glas, dass man von gar nichts gestört wird. Das funktioniert dann auch nicht, weil ich muss ja noch eine Chance haben, ins Cockpit zu gucken. Wenn ich ein Fernglas im Cockpit habe und gucke mir damit meine Instrumente an, dann kann ich auch nichts mehr lesen. Deswegen schaue ich da unten drunter durch. Aber das haben die wohl auch sehr gut gelöst. Und ja, wie gesagt, also der ist echt leicht. Der ist noch leichter. Ich habe einen Galet und der ist noch leichter als mein Galet. Und das macht natürlich viel, viel aus, wenn man so einen Helm lange trägt. Ist es alles nur Gewicht am Ende, was man die ganze Zeit auf dem Kopf hat. Und wenn dann auch das Nachtsichtgerät draufkommt und das Battery Pack hinten draufkommt für die Nachtsichtgeräte, dann hat man doch nochmal eine ganze Menge Gewicht. Und viele gehen dann auch gerne mal mit Nackenschmerzen nach Hause. Aber da muss ich sagen, das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich bin echt mal gespannt. Also an dem Helm bleibe ich dran. Ich habe den Hersteller auch schon mal angeschrieben, weil mich das wirklich sehr interessiert.
Ja, absolut. Tja. Was haben wir sonst noch gehabt auf der Messe?
Was hat uns Falco war da. Der hat ein bisschen was über einen Hubschrauber erzählt bei Leonardo. Falco ist auch ein cooler Pilot, der fliegt offshore. Genau, der war auch da. Und dann hatten wir noch eine 175, hatten wir da, die hatte ich da gesehen. Das fand ich sehr phänomenal, dass die haben jetzt keine Cowlings oben mehr. Ich kenne ja die 175 sonst nur also von Bildern, ja, die fliegen wir ja nicht. Sondern du schiebst die ganze Cowling ab dem Getriebe nach vorne. Ja, komplett einmal die ganze, alles was über dem Cockpit ist, schiebst du einfach so komplett nach vorne. So das ganze Gehäuse kann man eigentlich sagen. Und dann kommt Hauptgetriebe und so weiter zum Vorschein. Das fand ich sehr spektakulär. Aber es ist halt auch ein Riesengerät. Ja, das ist halt, da ist die 155 erheblich kleiner gegen die 175. Das muss man sagen. Also die finde ich auch immer sehr spannend. So, also es gab noch natürlich noch vieles andere da auf dieser Messe zu sehen, aber das waren so für mich so die Highlights, muss ich sagen, ja, war schon schön. Und natürlich die ganzen Leute, die man dort alle getroffen hat, definitiv.
Ja, das auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall wieder das Spannendste. Was ich diesmal, was wir vorher wussten, was nicht so schön ist dann, wenn die Vorträge in irgendwelchen separaten Räumen gehalten werden. Das hatten wir in Madrid so, das hatten wir jetzt in Amsterdam so. Ich hoffe, dass das in Köln nächstes Jahr, wo die Messe sein wird, nicht so ist, sondern auch wie früher in Köln, dass man offene Bühnen hat, wo man sich dann Headsets schnappen kann und zuhören kann. Weil das das ist immer noch ein größeres Hindernis. Also erstmal muss man das finden. Da muss man sich wirklich einen Zeitplan machen, wann man da sein muss. Und ja, also ich war ganz froh. Ich hatte ja diesmal auch wieder einen Vortrag gewonnen, relativ kurzfristig, und habe mir da was zusammengestückelt und dann da auch zusammengestammelt. Da war ich ganz froh, dass gar nicht so viele Leute da waren. Aber wenn das hier in Köln ist und das ist wieder auf einer richtigen Bühne, dann macht das auch wieder mehr Spaß.
Ja, ich habe ja den Saalplan für nächstes Jahr gesehen oder den Hallenplan eher gesagt, und da sind diese drei Bühnen sind wieder da, die offenen Bühnen. Weil wie du schon sagtest, genau, du musst wissen, dass da unten Räume sind, dass da was stattfindet, dich dann da einfinden und so weiter, das finden, und das war auch kein Ort, wo man mal zufällig irgendwie vorbeikommt, sondern da musst du ja bewusst, wie es jetzt in Amsterdam war, musst du bewusst hinlaufen und sagen, da will ich hin, ja. Und das ist natürlich ein bisschen schade, das war aber aufgrund des Platzes nicht anders zu regeln in Amsterdam. Und aber ja, ich finde, wie gesagt, nächstes Jahr die drei Bühnen, das ist das Tolle, du hast einen Kopfhörer, schaltest schnell von Frequenz zu Frequenz, kannst du direkt reinhören, zack, 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 ohne direkt vor der Bühne zu stehen, bleibst einfach im Stand stehen. Was läuft denn da gerade? Ah, höre ich zu, ja. Nee, das ist schon, das stimmt, das ist schon schön, das ist da ein bisschen besser. Da ist die Halle auch ein bisschen größer.
Ja.
Ja.
Und mal gucken, welche Hubschrauber wir dann da vor Ort haben werden.
Richtig, ja. Ich bin auch gespannt, ja. Bell wird wieder mit dabei sein, Leonardo habe ich gesehen, wird wieder mit dabei sein, Airbus wird wieder mit dabei sein, Robinson Helicopters wird wieder mit dabei sein. Das sind die, die ich jetzt schon weiß, die da sein werden. Wir von der Heliflight Unit der Luftrettung werden bei Robinson mit auf dem Stand auf jeden Fall sein. Wir werden wahrscheinlich keinen an einen Stand haben, sondern bei denen mit dabei sein. Und dann wird sicherlich LHA, also Leading Helicopter Academies, wird wieder mit dabei sein und die ganzen anderen Verdächtigen, die sonst auch an so einer Messe mit dabei sind. So wie zum Thema Forecast.
Ja, und wir werden mit Sicherheit auch wieder gefragt, ob wir da irgendwas machen können. Bin ich mal gespannt. Man hat ja immer so ein paar Ideen, wenn wir diesmal frühzeitig dran denken, mal mit den Veranstaltern zu sprechen. Vielleicht kriegen wir da auch mal was hin, dass wir vielleicht irgendwie so einen Kurs machen können oder irgendwie ein Event machen können am Carrier Day, wo ja da meistens auch für junge, interessierte Flugschüler der Eintritt frei ist, dass wir da vielleicht was aufziehen können, dass wir da in dem Rahmen mal was machen können.
Wobei es lag, ehrlich gesagt, Tim, zu unserer Verteidigung nicht daran, dass wir nicht dran gedacht haben. Wir haben da oft sehr dran gedacht, aber das Problem war einfach, ich war bis unters Dach voll mit 5000 Sachen bei mir in der Firma. Du hattest auch viel zu tun, du hattest noch deine IA-Ausbildung gleichzeitig. Wir waren einfach völlig überladen, was unser zeitliches Thema angeht. Und ich habe eben gerade auch mir meine Zeitstempelungen von diesem Jahr angesehen, von meinen Arbeitszeiten her, und habe gesagt, ja, ist kein Wunder. Ich habe viel zu tun gehabt. Von daher, das wird sich aber bessern. Da will ich aber jetzt noch gar nicht so viel zu verraten, was sich da bei mir verändert. Das kommt noch, wenn es dann spruchreif ist. Und von daher, wenn wir nächstes Jahr was auf der Messe machen sollten oder wir gefragt werden sollten, dass wir da was machen sollen, dann definitiv mehr Zeit haben. Was das Thema bei mir angeht. Bei dir, Tim, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich sag jetzt ja und dann wahrscheinlich doch nicht.
Ja, genau. Gucken wir mal, sind wir mal gespannt. Cool. Nächstes Jahr auf jeden Fall in Köln. Vom 17. bis 20. November wird es sein. Der 17. ist ja der Vortragstag dann. Da ist ja noch keine Show in dem Sinne, aber da gibt es dann wahrscheinlich wieder viele Vorträge. Und am 18., 19., 20. ist dann die Messe geöffnet. Aber auch da wird es, wie wir eben besprochen hatten, auf drei Bühnen dann nochmal ganz viel Programm geben, wo jeder zuhören kann und was dann inklusive Eintrittskarte ist. Und wie sich das aber mit den Eintrittskarten verhält, das müssen wir dann mal nächstes Jahr gucken. Aber es gab ja auch immer Zeiten, wie du schon gesagt hast, da waren sie dann teilweise kostenlos, teilweise nicht, je nachdem. Aber es macht viel Spaß und alle, die ein bisschen gucken wollen auf so einer Messe. Es ist, wenn man das noch mal kurz mit der Aero vergleichen will, es ist ja natürlich eine reine Hubschraubermesse und es ist natürlich sehr viel Business auch mit dabei. Ja, aber trotzdem wenn jemand Pilot werden will, findet er dort auch eine Flugschule. DRF und ADAC waren ja auch da. Also auch die kann man ansprechen. Uns kann man von der Jugend der Luftrettung ansprechen. Heli NRW war da als Flugschule. Die Leading Helicopter Academies waren da als Flugschule. Ist noch eine Flugschule? Nee, mehr habe ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Also die aus dem deutschsprachigen Raum, die sind auf jeden Fall alle da.
Ja, doch, da habe ich auch einige von rumlaufen sehen. Von daher, es ist schon ein guter Markt, um zu connecten. Und auch wenn man vielleicht nicht weiß, fand ich auch bei einem Vortrag ganz interessant, dass jemand gesagt hat, ich bin Pilot in der Rettung und habe jetzt gemerkt, dass es eigentlich gar nicht das ist, was ich will. Dann dahin zu gehen und sich mal zu informieren, was es denn so anderes überhaupt gibt und direkt mit den Unternehmen in Kontakt zu treten. Weil der persönliche Kontakt ist halt durch nichts anderes zu ersetzen. Gerade in unserer Branche ist das total wichtig.
Das stimmt. Da habe ich auch viel auf der Messe drüber gesprochen. Das ist schön, das schneide ich gerne nochmal an, das Thema. Das sage ich ja auch immer. Ich sage, die Hubschrauberwelt ist so bunt, guckt euch auf jeden Fall noch andere Hubschrauberjobs an. Und ich habe wirklich noch mich mit ein paar Leuten auf der Messe unterhalten, die auch gesagt haben, also ich habe jetzt irgendwie 2 Jahre Rettung gemacht und es so gar nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Ich möchte eigentlich viel lieber fliegen. Da sage ich, ja, dann ist Rettung natürlich schwierig. Je nachdem, was für an was für einer Station man denn auch ist. Also das sollte man sich gut überlegen, ob man wirklich zuerst in die Rettung will oder nicht doch lieber als junger Pilot ganz viel fliegen möchte.
Ja.
Cool, Tim.
Wunderbar.
Ja, also so viel zum Thema European Rotors. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Geht's in die nächste Runde. Danke dir, Tim, für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Danke dir.
Ja, danke euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Also auch an euch und alle, die uns besucht haben, aber auch an die, die uns nicht besucht haben. Ich weiß, dass nicht jeder da hinkommen kann. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge schon, würde ich sagen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Ausklang der Woche. Ja, Tim, was?
Und die nächste Folge, also wer auch des Englischen mächtig ist oder Fred hören will, geplant ist es für in einer Woche dann, dass wir irgendwann so um den 20., 21. November rum die Folge mit Fred North raushauen von Pilots Crosstalk. Pilots Crosstalk ist dann der neue Podcast auf Englisch. Wir versuchen das einmal im Monat dann hinzukriegen, mal gucken, ob wir es schaffen. Auf jeden Fall, die erste Folge ist ja im Kasten und die könnt ihr euch dann gerne quasi genau in einer Woche anhören.
Genau. Und was ihr alle nicht sehen könnt, der Tim hat schon das passende T-Shirt dazu an, Pilots Cross Talk. Super. Wir promoten das dann auch nochmal bei uns auf Instagram und passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.